is een doppelschalterij. Das ist komplett an.
Ja. Okay. Der Paul hat mich gebeten, bevor also die Predigt kommt, dass ich noch ein paar Sätze sage zu der Moldawien-Reise. Das tue ich auch gerne. Ihr habt ja auch hier das letzte Mal vor 14 Tagen habt ihr gebetet dafür. Und es war wieder eine ganz, ganz starke Reise. Bei einer anderen Gebetsveranstaltung, wo wir dafür gebetet haben, hatte der Gundolf dann so einen Eindruck und sagte, also ich glaube, da ist irgendwas mit dem Flug. Und ich habe gesagt, nein, das nehme ich nicht an, weil das Einzige, was ich mir vorstellen konnte, dass das irgendwie anders runterkommt als geplant. Und da habe ich gesagt, das nehme ich nicht an. Aber es war dann wirklich was mit dem Flug. Ich bin dann also in Wien stecken geblieben, konnte nicht weiterfliegen, weil in Chisinau in Moldawien so starker Schneefall war und die haben dort den Flughafen nicht mehr bedient. Und so habe ich dann erstmal eine Nacht in einem absoluten Nobelhotel dort verbracht, auf ihre Kosten. So Hotels, wo ich normalerweise noch nicht mal von außen zu nahe gehen würde. So hatte ich da noch einen Abend und morgen zum Ausruhen. Das war ganz gut, mit gutem Essen, Buffet und so. Was mich geschockt hat, das gehört jetzt nicht zu Moldawien, das gehört zum Westen, was mich geschockt hat, in diesem Hotelzimmer lag eine Broschüre und neben den üblichen Fernsehkanälen, die es sowieso schon gibt, hatten sie 4 hauseigene Pornokanäle. 4 Kanäle, wo sie nur so ein Zeug gebracht haben. Pay-TV. In einem ganz normalen Hotel. Das war echt schockierend. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Ich dachte, das gibt es nur in Amerika. Wir waren dort mit einem Team, wie ich schon ein, zwei Mal war. Ein Team, ein Ehepaar aus Russland, die auch in einem übergemeindlichen Dienst sind, Boris und Larissa Shane. Die sind dort per Zug angereist und mein Übersetzer und Freund aus der Ukraine, Juri, war auch wieder da. Und wir hatten eine ganz fantastische Woche zusammen. Gleich am Anfang gab es eine interessante Planänderung. Der Plan wurde eigentlich von vornherein festgelegt von meinen Gastgebern, die mich eingeladen hatten, dort in dieser Bibelschule zu dienen. Und da war ein Plan, der hat die ganze Woche umfasst, Bibelschule, Reha-Center und dann Sonntag zweimal Gottesdienst. Und in der Vorbereitung für die Reise hatte ich einen ganz starken Eindruck, ich sollte irgendwie Kontakt aufnehmen oder irgendwie kennenlernen, Leute aus einer anderen Gemeinde, in einer anderen Stadt, was ein bisschen weiter weg ist, so 140 Kilometer weiter. Und dann habe ich gedacht, naja, der Plan ist voll, bis Sonntagnacht, da wird eh nichts mehr drin sein. Und dann kam ich aber hin und der Plan wurde geändert und Freitagabend oder Freitag Spätnachmittag war ich also frei. Und nicht nur das, sondern auch der Pastor von dieser Stadt aus Belzi war dort und hat gesagt, er hat ganz starken Eindruck, dass er mich holen soll in seine Gemeinde dort. Und ich war frei dann und so bin ich dann also auf interessante Weise dann dorthin gekommen in diese Gemeinde. Es war ein großer Hunger dort unter den Bibelschülern. Am meisten Spaß hat mir gemacht, ich habe mich auch sehr schon darauf gefreut, der Nachmittag im Reha-Center, wo sie so also Drogenabhängige betreuen, zum Herrn bringen, freibeten. Und das war eine ganz, ganz starke Zeit dort mit diesen Leuten zu sehen, wirklich wie bedürftig, aber wie hungrig die auch sind. Und wie sie wissen, ihre einzige Hoffnung ist wirklich der Herr. Und so ein Hunger. Und ich habe dort über Highsein mit Jesus gesprochen. Und wir waren sehr, sehr offen für diese Botschaft und dann haben wir gebetet und den Heiligen Geist eingeladen und der Heilige Geist ist so machtvoll gekommen, hat viele so stark berührt und hat wirklich ihnen so die Liebe Gottes nahe gebracht. Viele haben gesagt, das ist so stark, das ist tiefer gewesen, als sie irgendwas bis jetzt erlebt haben, auch mit dem Herrn. Und es war also, es sollte nicht enden, diese ganze Zeit, wo wir gebetet und gesegnet haben und Gott hat dort ganz offensichtlich sehr, sehr tiefe Dinge getan. Auch in Belzi dann, da habe ich gesagt, gut, ich komme also, dann machen wir was. Und dann haben sie gleich gesagt, gut, also von morgens bis nachmittags oder spätnachmittags, was wurde dann also 8 Uhr, wir hatten 2 Meetings, gut 4 Stunden. Und dann wollten sie noch abends um 9 ein Leitertreffen haben und das ging dann nochmal 2,5 Stunden oder so. Und es war eine ganz starke Zeit. Wirklich, das war fantastisch zu sehen, wirklich, wie sie angebetet haben, was für ein Hunger da war und wie Gott wirklich dort gekommen ist und Menschen berührt hat. Ich habe also alle meine Konzepte über den Haufen werfen müssen, weil in jeder Versammlung der Heilige Geist mir ganz andere Botschaften gegeben hat, als ich geplant hatte, aber starke Botschaften, die mich sehr interessiert oder beschäftigt haben, Dinge, die ich auch sonst gar nicht so gepredigt habe. Das erste war über Gebet und während ich betete, zeigte der Herr mir einzelne Leute, die eine richtige Berufung, einen Ruf zum Gebet haben. Und ich ging dann natürlich, wir haben alle einen Ruf zum Beten, ja, aber es gibt schon Leute, die sind in spezieller Weise gerufen und die haben auch eine besondere Ausrüstung vom Heiligen Geist. Und ich ging dann zu diesen Leuten und konnte für die beten. Und besonders markant war das also mit einer Frau, zu der ich ging und stand vor ihr und habe sie gesegnet. Und vielleicht so einen Meter weg stand ich und ich sagte nur Gebet zu ihr, Molitva, Molitva. Ja, du kennst Russisch, also Molitva. Und ich sagte nochmal Molitva und auf einmal kam so der Heilige Geist auf mich und ich habe aus Leibeskräften, ich habe geschrien. Ja, ich sage Molitva. Und die Kraft Gottes kam auf diese Frau. Sie flog meterweit nach hinten, lag auf dem Boden, war völlig hin und weg, kam unter starke Fürbittesalbung, hat geschrien, geheult, geweint, war total ergriffen. Und die Umstehenden haben auch, wow, ich war auch ganz erstaunt. War wirklich interessant. War ich noch in einer anderen Gemeinde, wo auch sehr stark der Heilige Geist dann wirkte. Wir trafen uns als Leiter noch und da war eine Frau eines Leiters, das sind so drei Ehepaare dort. Das Interessante war, als ich die zum ersten Mal gesehen hatte, hatte ich irgendwie wie so ein Wort in mir. Ja, ich kann das nicht erklären, aber ich sah sie und in mir war Tanz. Ja. Ich weiß auch nicht, warum ich manchmal Leute mit Tanzen entdecke, ja, verstehe ich auch nicht, aber es ist einfach so. Dann habe ich gedacht, nee, das kann nicht sein, ich habe dann mal so geschaut und dann in der Anbetung, sie hat sich überhaupt gar nicht bewegt, sie saß da, dachte, nee, das muss jetzt irgendwie falsch sein oder so. Dann wollten sie, dass wir für sie beten, dann habe ich für sie gebetet und auf einmal, ich habe gar nicht überlegt, es kam so der Heilige Geist und ich sagte, da ist Tanz in dir. Und in dem Augenblick brach der Ehemann zusammen und heulte los und schrie. Sie fing an zu heulen. Ich dachte, Hilfe, was ist denn das jetzt? Und später kam raus, ja. Sie, bevor ihrer Bekehrung war sie professionelle Tänzerin. Und sie ist in fast ganze Guss rumgereist und hat Auftritte gehabt und hat also im professionellen Bereich eben für Tanz und mit Tanz gelebt, ja. Und das Wort war, dass Gott sie freisetzen will, ja, einfach vor dem Vater zu tanzen für ihn und dass er sie gebrauchen möchte. Und es war irgendwie eine starke, starke Erfahrung für alle so. Und es gab noch einige andere interessante Dinge dort. Der Rückflug hat sich dann auch um einen Tag verzögert, weil wieder Schnee war. Und das hatte den Vorteil, dass ich dann noch einen Vormittag praktisch, der am Anfang mir gestohlen wurde, dann wieder in die Bibelschule noch gehen konnte. Der Gastlehrer kam erst Dienstagabend und so konnte ich also dann am Montagmorgen nochmal in die Bibelschule gehen und konnte da irgendwie so halbwegs mein Thema beenden. Und es war eine sehr, sehr schöne Zeit. Okay, also vielen, vielen Dank für alle Gebete. Unbekannterweise soll ich auch grüßen von dem Ehepaar Shane, die in ganz starker Weise gebraucht worden dort. Sie haben eine enorme Salbung für Heilung, für Seelsorge. Und es ist wirklich interessant. Sie gehen irgendwo hin, ob das Bibelschule ist oder in die Gemeinde oder so. Und es dauert Minuten und die bedürftigen und hungrigen Leute hängen an denen wie die Wespen um die Marmelade. Und sie haben dann viel zu beten und Termine und bis in die Nacht. Und es ist wirklich stark, wie Gott dieses Ehepaar dort gebraucht. Und es ist großes Vorrecht für mich, mit ihnen dort zusammen zu dienen. Okay, vielleicht so viel zu dieser Reise. Gut, jetzt wollen wir eine echt interaktive Predigt hier haben. Und zwar interaktiv in der Weise, dass ihr alle kräftig beteiligt seid. Paulus sagt, helft kämpfen mit Beten. Wir stecken in interessanten Kämpfen und kann mich nicht erinnern, schon jemals in solcher Schwachheit hier in der Gemeinde gedient zu haben mit dem Wort. Ja, und Paulus sagt, helft kämpfen mit Beten. Also Wir beten jetzt und wir kämpfen zusammen, dass das Wort des Herrn wirklich kommt. Vater, wir brauchen dein Wort. Wir brauchen deine Hilfe. Wir wollen wirklich verstehen, was du für uns hast. Wir wollen verstehen, was dein Wille für unser Leben ist. Wir wollen verstehen, wohin du uns führen willst und wie wir solche werden können, durch die du wirken kannst. Und du hast dieses Wort mir jetzt so aufs Herz gelegt und ich bitte dich, dass du Kraft und Klarheit gibst und Freiheit, das so zu bringen, wie es gebracht werden muss und dass es vor allen Dingen auch wirklich ankommt und dass es uns beschäftigt, dass es uns nachgeht und dass es Veränderung bringt, Herr. Schenke du eine Salbung, die motiviert, Schritte zu gehen, die motiviert, wirklich in neuer Weise hineinzugehen in die Bereiche, die du für uns vorbereitet hast. Komm, Heiliger Geist, du wunderbarer Helfer, komm. Halleluja, wir vertrauen dir. Amen. Amen. Okay, ich möchte das Thema vorstellen. Ich möchte einen besonderen Aspekt aus diesem Bereich bringen, stark im Herrn. Das wird mehr lehrmäßig sein als gepredigt, nehme ich an. Ich lese einmal die entsprechende Passage dazu, die ersten drei Verse aus dieser Passage über den geistlichen Kampf, Epheser 6, Vers 10, Vers 11, auch sind sogar 4 bis 13. Schließlich werdet stark im Herrn, das ist der Punkt, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die Geister der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen könnt. Gott hat eine Schlacht für uns und die Fortschritte der Gemeinde werden nur sichtbar werden oder wir werden nur vorwärts kommen, indem wir jeder an seinem Platz auf die Art und Weise, wie Gott das vorgesehen hat, wir kämpfen und Land einnehmen. Gott möchte, dass wir in die Offensive gehen und dieser Kampf kann nur erfolgreich sein, wenn wir stark sind, wenn wir etwas dem Feind entgegenhalten können. Ja, was nützt es, dass wir in die Schlacht geschickt werden und wir haben keine Ausrüstung und wir sind nicht stark und der Feind einfach überrollt uns oder mäht uns nieder, ja, dann ist die ganze Schlacht schon verloren, bevor sie begonnen hat. Und darum die Vorbereitung, für die Gott uns ruft, ist, dass wir stark sein sollen im Herrn. Und ich will einiges darüber heute sagen, was es bedeutet, stark zu seinem Herrn. Das hat nichts damit zu tun, dass wir uns stark fühlen. Das hat nichts damit zu tun, dass wir versuchen, irgendwie durch Lautstärke uns oder dem Teufel oder anderen zu beweisen, dass wir stark sind. Die geistliche Stärke, die Gott gibt, ist eine andere Stärke. Es ist eine Stärke des Glaubens, eine Stärke der Unerschütterlichkeit. Und in den kommenden Zeiten, die auf uns zukommen werden, der Kampf wird intensiver werden. Und Gott ruft uns, dass wir unseren Platz einnehmen. Gott ruft uns, dass wir uns vorbereiten lassen und dass wir trainiert werden. Und da tobt eine Schlacht schon jetzt und die wird noch heftiger werden. Da ist eine Schlacht im Gange in dieser Welt. Eine Schlacht, die geht um unsere Herzen. Eine Schlacht um unsere Herzen. Und es geht um diese eine Frage: Womit füllen wir unser Herz? Was erfüllt uns? Was befriedigt uns? Was sättigt uns? Was gibt uns das, was wir wirklich zum Leben brauchen? Und die Schlacht tobt um diese Frage. Das ist der Kernpunkt. Alle anderen Dinge kommen von da. Und Gott möchte, dass wir unser Augenmerk darauf richten und dass wir uns an dieser Stelle damit beschäftigen. Es geht nicht um die Frage, ja, glauben wir jetzt an Jesus, ja? Sondern ganz konkret, ganz praktisch. Was füllt uns aus? Was stellt unsere Seele zufrieden? Was ermutigt uns? Was stärkt uns? Was tröstet uns? Das sind die entscheidenden Fragen. Und die Antwort auf diese Frage entscheidet darüber, ob wir die Kraft haben zu überwinden oder ob wir überwunden werden. Ob wir Frucht bringen können oder einfach nur so mitlaufen. Diese Frage, worin wir unsere Erfüllung suchen, die entscheidet darüber, ob wir Überwinder sein können oder nicht. Okay. Nehemia 8, Vers 10, der zweite Teil, ein sehr, sehr bekannter Vers. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist euer Schutz. Luther sagt Stärke, ist auch gut. Aber es ist wohl mehr dieser Schutz gemeint. Es ist eine Festung auf dem Berge. Die Freude am Herrn ist euer Schutz, eure Bergfeste. Und wir sollen nicht bekümmert sein. Die Freude am Herrn. Und es ist ein Schutz, den wir alle brauchen. Ein Schutz vor verschiedenen Dingen. Ein Schutz vor Langeweile. Man hört ab und zu, es gibt Christen, die langweilen sich. Da läuft etwas ganz Grundsätzliches schief. Es gibt Christen, die kommen aus Enttäuschung nicht mehr raus. Es gibt Christen, die sind frustriert. Sie hängen durch als generelle Grundhaltung. Ja? Und die Freude am Herrn ist unser Schutz vor Hoffnungslosigkeit, vor Verzweiflung, vor Ausbrennen. Die Freude am Herrn ist unser Schutz vor all diesen Dingen dort, Enttäuschungen. Sie ist unser Schutz, der uns willig und fähig macht, Widerstand und Druck und Härten und Schwierigkeiten zu ertragen. Und Jesus hat uns versprochen, wenn wir arbeiten für das Reich Gottes, es wird Widerstand geben. Es wird Angriffe geben, es wird Verleumdungen geben, es wird alle möglichen Arten von Bedrängnis geben. Das gehört dazu. Paulus sagt sogar an einer Stelle, wir müssen durch viel, er hat die Jünger in einer Stadt besucht und er hat sie ermutigt mit dieser Aussage, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes. Es heißt sogar, sie stärkten die Seelen. Sie stärkten die Seelen. Indem sie sagten, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes gehen. Wir würden sagen, na, Dankeschön, das ist eine tolle Ermutigung. Ich bin jetzt kolossal ermutigt. Ja? Aber wenn wir wissen, Gott ist mit uns und in jeder Herausforderung, in jeder Bedrängnis ist die Gnade da, um da durchzugehen, nicht nur zu überleben, sondern, wie Paulus sagt, stehen zu bleiben an dem bösen Tag. An dem bösen Tag unseren Platz zu halten und stehen bleiben zu können. Fest stehen bleiben zu können. Wenn einer fällt, soll es der Feind sein. Wir haben Gnade, wir können stehen bleiben. So die Freude am Herrn ist ein Schutz vor all diesen negativen Dingen, die zum Leben, die zur Nachfolge, zur Ausbreitung des Reiches Gottes dazugehören. Und du findest genau die gleiche Aussage im Neuen Testament, brauchst es nicht aufzuschlagen, aber falls du es notieren möchtest, Römer 8, 37, dort wird beschrieben, all das, was dort damals die Christen erlebten, an Widerstand, an Not, an Bedrängnis und so weiter. Und dann heißt es, in dem allen, in all diesen Geschichten überwinden wir weit durch den, der uns gepredigt hat. Nein, der uns geliebt hat. Die Kraft zu überwinden kommt durch die Erfahrung der Liebe. Also wenn du nichts hier heute mitschreibst, schreib mal diesen Satz auf. Die Kraft zu überwinden kommt aus der Erfahrung der Liebe Gottes. Das ist, was Paulus sagt. In dem allen überwinden wir durch den, der uns geliebt hat. Und jetzt möchte ich einen Punkt betonen, den ihr viele, viele Male gehört habt, aber den wir nicht oft genug hören können und vor allen Dingen, der zu ganz praktischen Konsequenzen führen soll und darf. Und zwar, die Bibel ist absolut klar und unmissverständlich darüber, dass unser Gott und die Begegnung mit ihm uns emotionale Stärke gibt. Er ist kein ferner Gott, an den wir irgendwie glauben und von dem wir hoffen, ja, er ist irgendwie noch da und er sieht uns irgendwie, ja, sondern wie wir das vorhin in diesem wunderschönen Lied gehört haben, er ist ein Gott der Nähe. Er ist ein Gott der Nähe. Ja? Und diese Nähe, diese Begegnung mit ihm gibt emotionale Stärkung. Ich lese ein paar Schriftstellen und könnte 20 völlig andere nehmen und es ist immer die gleiche Aussage. Ja? Psalm 97, Vers 12. Freut euch, ihr Gerechten, im Herrn, nicht in den Umständen, im Herrn, und preist sein heiliges Gedächtnis. Psalm 100, Vers 2. Dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Ja, da ist etwas, was Gott uns dort geben möchte. Johannes 15, Jesus sagt zu seinen Jüngern, Vers 11, dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei. Jesus redet, nicht damit sie mehr Wissen haben, damit ihr biblisches, theologisches Verständnis erweitert ist. Jesus redet hier zu den Jüngern mit dem Ziel, durch seine Worte etwas einzupflanzen. Ich rede, sagt er hier, damit meine Freude in euch sei. So, wie kommt die Freude Gottes in unser Leben? Durch seine Worte. Ich rede zu euch, sagt Jesus, damit meine Freude in euch sei. So, Worte Gottes sind Container oder diese Einkaufswagen, diese großen. Ja? Da kommt was rein. Der Wagen ist nur ein Gefährt, mit dem man etwas transportiert. Und Gott will etwas mit seinen Worten transportieren. Ich rede zu euch, damit meine Freude in euch sei. Sie kommt durch meine Worte. Das ist, was Jesus sagt. Und was hat er denn gesagt? Dies habe ich zu euch geredet. Ja, was dies? Lies mal Vers 9 und Vers 10, Johannes 15. Wie der Vater mich geliebt hat, so habe ich euch auch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Gott will, dass wir seine Liebe erfahren. Das ist für ihn ganz, ganz, ganz wichtig und für uns auch. Und er weiß, dass es für uns wichtig ist. Die Kraft zu überwinden, ich sage es noch einmal, kommt aus der Erfahrung der Liebe Gottes. Die Kraft zu überwinden. Haben wir was zu überwinden? Hattest du in der letzten Woche irgendwas zu überwinden? Überleg mal gerade. Wenn nicht in der letzten Woche, vielleicht im letzten Jahr. Irgendwann fällt dir was ein, wo du was zu überwinden hattest, oder? Es ist eine Zeit, wo wir stehen müssen. Es ist eine Zeit, wo wir fest sein sollen. Und dazu ist wichtig, dass wir sehen aus dem Wort Gottes. Die Quelle, aus der diese Kraft kommt, ist nicht irgendein Trick, ist nicht irgendeine Technik. Es ist die Person unseres Gottes selbst. Es ist unser Gott selbst. Jesaja 58, Vers 11. Beständig wird der Herr dich leiten und er wird deine Seele sättigen. An Orten der Dürre. Manchmal haben wir das Gefühl, wir sind an Orten der Dürre. Vielleicht denkst du, du bist im Hauskreis am Ort der Dürre oder in der Gemeinde am Ort der Dürre oder in der Schule oder an der Arbeit oder irgendwo. Aber Gott sagt, an dem Ort der Dürre wird er dich sättigen. Am Ort der, das ist eine gute Kanzel, du lieber so eine hier als diese anderen da. Da kann man immer wieder sicher sein, dass man wach wird. Er wird unsere Seele sättigen an Orten der Dürre. So, wir müssen nicht schreien, Herr, du siehst meine furchtbaren Umstände, bitte ändere sie doch, dass es mir wieder ein bisschen besser geht. Wir brauchen nicht, das ist Schock, Änderung der Umstände, wir brauchen größere Nähe zu ihm. Und oftmals wir denken, unser einziger Ausweg ist, wenn Gott sich doch endlich erbarmen würde und die fürchterlichen Schraubzwinge der Umstände ein bisschen lockern würde. Aber er hört ja unser Gebet nicht. Und so rufen wir und schreien wir, sind völlig verzweifelt und wir wissen gar nicht, warum hört er denn nicht? Sieht er denn nicht, wie furchtbar die Umstände uns im Griff haben? Aber unser ganzes Leben ist in der Hand Gottes. Gott mutet uns Dinge zu. Und er hat nie gesagt, folge mir nach und ich bette dich auf Rosen. Und es wird nie schwierig werden, es wird nie anstrengend werden, es wird nie stressig werden, es wird nie Herausforderungen geben. Er hat das nicht versprochen, studier noch einmal das Wort. Er hat gesagt, ich werde an Orten der Dürre dich sättigen. Das heißt, du musst erstmal an einen Ort der Dürre kommen, um gesättigt zu werden. Macht Sinn, nicht wahr?
an den Orten der Dürre will er uns sättigen. So, wenn du sagst, ich bin an einem Ort der Dürre, Halleluja, dann bist du ein Kandidat. Das ist ja fantastisch. Die erste Sache ist schon erfüllt. Das ist ja wunderbar. Dann kommt nur noch das Zweite, dass wir wirklich ihm entgegengehen, dass wir ihn kennen, dass wir ihn suchen und mehr nachher davon. Okay, und er wird uns unsere Dürren, und unsere Gebeine stärken, und er wird uns zu einem bewässerten Garten machen, ein Wasserquell, dessen Wasser nicht versiegen. Und durch uns soll der Dürreort dann anders werden, aber nachdem wir gesättigt worden sind. Ein letztes Wort noch. Und dann lasse ich es erstmal dabei und denke, der Punkt ist klar. Psalm 36, Vers 7, Vers 8. Wie köstlich ist deine Gnade, Gott. Und deine Menschenkinder bergen sich in deiner Flügelschatten. Also irgendwie hat Gott da Flügel und da kann man drunter kriechen und ist irgendwie so ein kleines piepsendes Küken. Ja? Und er schützt uns. Sie laben sich am Fett deines Hauses und mit dem Strom deiner Wonnen tränkst du sie. Gott sagt hier in seinem Wort, das ist ein Strom, der fließt und es ist ein Strom von Wonne. Englisch Delight oder Pleasure, Vergnügen. Es gibt himmlisches Vergnügen. Und das fließt. Und es soll zu uns fließen oder wir sollen da sein, wo es fließt und wir sollen davon trinken. Okay, wenn wir solche Sachen lesen und wie gesagt, es gibt Dutzende anderer Schriftstellen, die ähnliche Aussagen beinhalten, wo das Wort sättigen vorkommt, wo das Wort Liebe vorkommt, Schutz und all das Wunderbare. Wenn wir solche Aussagen lesen, wenn wir sie finden im Wort Gottes oder wenn wir von ihnen hören, es gibt verschiedene Möglichkeiten, auf so etwas zu reagieren. Man kann sagen, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Dass ich das genießen soll, dass Gott da ist, dass er mir irgendwas tut, dass es mich erfreut, dass es mich stärkt, das kann ich mir nicht vorstellen. Oder wir könnten sagen, das darf man nicht so wörtlich nehmen. Das sind nur so dichterische Floskeln, weißt du, damit er noch was hatte, worauf er sich reimen konnte. Oder irgendwie, das Versmaß musste noch abgerundet werden, da fehlte einfach noch was. Und da hat er halt mal irgendwo bei den Schlagern von der damaligen Hitparade ein bisschen abgeguckt und hat da ein bisschen Schmalz reingetan. Aber das auf keinen Fall sind das Dinge, die also von echten Erfahrungen sprechen. Also das sollte man so nicht nehmen. Ja? Oder wir könnten auch sagen, oh, das wäre ja schön. Mensch, das wäre ja wirklich toll. Aber mein Leben sieht wirklich ganz anders aus. Von Sättigen, von himmlischen Vergnügungen, von mich laben und von all diesen Dingen, davon kann überhaupt gar keine Rede sein. Es gibt verschiedene Arten und Weisen zu reagieren auf solche Aussagen. Man könnte auch folgendermaßen reagieren. Ich gebe noch einen anderen Vorschlag, das ist eigentlich meine starke Empfehlung. Gott sagt in seinem Wort, dass es solche Erfahrungen gibt. Gott belügt mich nicht. Er lockt mich nicht mit himmlischen Düften in die Küche und dann sagt er, leider alles ausverkauft. Ja? Oder sagt er, das war nur irgendwie nur so ein Duft aus der Gasflasche. Ja, aber das Gericht ist doch wesentlich bescheidener, als der Duft es angekündigt hat. Das ist nicht Gott. Wenn Gott so etwas verheißt, dann ist es so und dann ist es für uns. Und wir können sagen, das ist da für mich. Ich habe relativ wenig davon. Ich kann mich erinnern, dass es solche Phasen gab. Ich kann mich erinnern, es gab Tage, wo die Gegenwart Gottes mich absolut glückselig gemacht hat. Ich weiß, Gott hat es für mich und ich will mehr davon. Und ich werde herausfinden, was die Bedingungen sind, um davon mehr zu bekommen. Siehst du den Unterschied? Das eine ist, ach ja, wäre schön, oder nee, das ist Quatsch, das gibt's sowieso nicht. Das belässt unseren Zustand, wie es ist, weil wir passiv bleiben, weil nichts passiert. Aber wenn wir aktiv werden, wenn wir sagen, das ist doch, was Gott für mich hat, er freut sich, wenn ich mich an ihm freue. Er wird verherrlicht, er wird gesegnet, wenn ich mich an ihm freue. Und wenn das doch an einem Ort der Dürre ist, wo es allen anderen schlecht geht, und ich mich an meinem Gott freue, dann ist er noch mehr verherrlicht. Weil dann klar ist, es war wirklich Gott. So, Gott hat diese Dinge dort hineingetan in sein Buch. Das sind wie die bunten Bilder in einem Kochbuch. Wofür sind die da drin? Dass du zu deiner Frau sagen kannst, koch mir das. Das sieht wirklich gut aus. Du schaust das Bild an, du hast fast das Gefühl, der Bratensaft, der läuft schon gleich aus der Seite raus und du kannst ihn so aufschlecken. Die sind so fantastisch, die Bilder. Die haben eine unwahrscheinliche... Die duften. Ja, schon mal ein Kochbuch angeschaut? Okay. Und darum hat Gott diese Dinge hineingeschrieben, um uns irgendwie zu sagen, hey, es ist real, ich bin wirklich wunderbar. Und jetzt komm und jetzt suche du mich. Ja? Und ich möchte einiges jetzt noch dazu sagen, was wir ganz praktisch tun können. Sprüche 23, Vers 6. Und diesen Vers werde ich einfach nur in verschiedener Weise erklären oder versuchen zu beleuchten oder irgendwie deutlicher zu machen. Gott sagt hier, gib mir, mein Sohn, dein Herz. Und deine Augen lass an meinen Wegen Wohlgefallen haben. Gott will, dass wir kommen. Wenn er uns berührt, er berührt uns in unserem Herz. Wir singen das. Niemand berührt mein Herz so wie du. Ja? Und er kann unser Herz nur berühren, wenn wir kommen, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir ihm unser Herz bringen und sagen, hier ist mein Herz. Ja? Und ich will deine Wege sehen und ich will Wohlgefallen haben an deinen Wegen. Ja? Das heißt, ich erkenne, wie er ist. Ich erkenne, wie er sich verhält, wie seine Haltung ist zu Menschen. Ja? Wie gerecht er ist, wie gnädig er ist, wie barmherzig er ist. Ja? Und ich sehe das alles und ich stimme mit ihm überein. Ich sage, ja, so ist es gut. Das ist die beste Art und Weise, wie jemand sein kann. Und meine Augen finden Gefallen an seinen Wegen. Wie können wir unser Herz geben? Wie können wir Gott unser Herz ausliefern? Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Lass uns danach streben, die ermutigende, aufbauende, heilsame Kraft des Wortes Gottes zu erfahren. Lass uns danach streben, die ermutigende, heilsame, aufbauende Kraft des Wortes Gottes zu erfahren. Wenn Gott uns dienen will, er tut das durch den Heiligen Geist, aber der Heilige Geist kommt über das Wort. Wie wir vorhin gehört haben, Jesus sagt, ich rede das, damit ihr meine Freude bekommt. Ihr bekommt meine Freude über meine Worte. Ja? Es ist in den Worten enthalten, die Freude, die Liebe, die Annahme, der Schutz und so weiter. Ja, Psalm 1, Vers 2, ja, oder im ersten Vers, wir sollen nicht da sitzen, wo die Spötter sitzen, ja, und es gibt viele Leute, die spotten, ja, sie sind distanziert und sagen, ja, also Mensch, nicht so emotional sein, nicht zu viel erwarten von Gott, nachher ist man enttäuscht und sowas alles, und das gibt's doch alles nicht wirklich, das sind Spötter, und Gott sagt, du sollst nicht da sitzen, wo die Spötter sitzen. Du hast keine Gemeinschaft mit denen, die nicht Gott wirklich vertrauen, sondern deine Lust soll am Gesetz des Herrn sein. Lust, denk mal, Lust, Delight, Pleasure, Vergnügen. Ja? Das ist, was Gott anbietet in seinem Wort und über sein Gesetz nachsinnt, Tag und Nacht. Psalm 19, das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das ist eine Kraft, lebendig zu machen, eine Kraft zu ermutigen, eine Kraft zu bestätigen, aufzubauen, zu segnen, zu erfrischen, Hoffnung zu geben. Wie schlimm wird das Leben, wenn wir keine Hoffnung mehr haben? Wir tragen uns, wir schleppen uns dahin und die kleinsten Dinge, die wir tun, haben keinen Sinn mehr. Und wir werden geplagt von diesem Gedanken, wofür das alles? Wenn keine Hoffnung da ist, die Bibel sagt, unsere Gebeine verdorren. Und das ist wirklich so. Und Gott will, dass Hoffnung kommt, dass wir verstehen, das hat alles Sinn. Es hat Sinn, mein Leben hat Sinn. Nicht nur der Gottesdienst, nicht nur der Hauskreis, nicht nur die Konferenz, die ich demnächst besuche, sondern meine Arbeit morgen hat Sinn. Wenn du das nicht sehen kannst, bist du ein armer Topf. Ja? Und du machst es eigentlich wie die Welt. Du hangelst dich durch die Woche mit der Perspektive, ja, am Freitag geht's wieder los. Oder am Samstag beginnt wieder das Leben. Saturday Night Fever oder irgend sowas. Ja? Und man quält sich durch die Woche mit diesem blinkenden Stern am Horizont. Die Woche geht vorüber. Die letzte ist auch vorübergegangen. Ich werde sie totschlagen. Ja? Und wir sollen nicht Zeit totschlagen, wir sollen Zeit nutzen. Ja? Und das kann nur geschehen, wenn wir in einer lebendigen Beziehung mit Gott leben, wenn wir ihm glauben. Ja, Hebräer 11,6, das haben wir so viele Male hier schon gelesen und verkündigt. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ist und dass er ein Belohner ist, derer, die ihn suchen. Was ist die Belohnung? Was ist die Belohnung, die Gott uns gibt, wenn wir ihn suchen? Er selbst. Er gibt sich uns. Seine Liebe, seine Wertschätzung, seine Sicherheit, seine Ermutigung, seine Hoffnung. Er gibt sich uns. Und er möchte, dass wir durch sein Reden, dass der Heilige Geist aus diesem Buch heraus lebendig macht, wenn wir darüber nachsinnen, wenn wir uns damit beschäftigen. Er möchte uns dadurch erquicken, frisch machen. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, macht den Einfältigen weise. Die Vorschriften des Herrn, ich bin immer noch im Psalm 19, sind richtig und erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter und erleuchtet die Augen. Und hier noch ganz schnell einige, die ich so gerade so rausgezogen habe aus Psalm 119, wo immer dieses Wort Lust ist. An deinen Satzungen habe ich meine Lust, dein Wort vergesse ich nicht. Deine Zeugnisse sind auch meine Lust, meine Ratgeber sind sie. Ich habe Lust an deinen Geboten, die ich liebe. Wäre nicht dein Gesetz meine Lust gewesen, dann wäre ich verloren gegangen in meinem Elend. Was hat ihn durchgetragen? Die Lust am Wort Gottes. Angst und Bedrängnis haben mich erreicht. Bedenken auch der Arme. Nein, deine Gebote sind meine Lust. Er weiß in Angst und Bedrängnis, was er zu tun hat. Noch mehr Wort, noch mehr sich hingeben, noch mehr Raum geben dem Heiligen Geist. Das Wort Gottes lebendig zu machen, zu einer echten Speise für das Herz. Weil diese Wirkung da ist, des Wortes Gottes. Deswegen sagt Paulus, Kolosser 3,16, das Wort des Christus wohne reichlich in euch, in aller Weisheit, lehrt und ermahnt euch gegenseitig oder untereinander mit Psalmen, Lobliedern, geistlichen Liedern und singt Gott in euren Herzen in Gnade. Und ich möchte euch zwei Beispiele geben, dass wir mal in der Praxis sehen, wie sowas funktioniert. Wie kommt Leben, wie kommt Hoffnung, wie kommt Stärkung durch das Wort. Das erste Beispiel ist 1. Samuel 23. Das war eine Situation für David, die sehr unangenehm war. Er wurde verfolgt, er wusste, es geht um sein Leben. Er wusste, dass es wirklich, es steht auf Messerschneide. Er ist vogelfrei, er wird gejagt von Saul und von Soldaten und so weiter. Und offensichtlich, das war nicht leicht für ihn zu ertragen, wie wir schnell verstehen können. Oder? Gut, danke, ihr seid noch dabei. Vers 16, da machte sich Jonathan, das war sein Freund, der Sohn Sauls, auf und ging zu David nach Horesha und stärkte seine Hand in Gott. Wovon rede ich heute hier? Was ist das Thema? Stark im Herrn. Jonathan stärkte David in einer schwierigen Situation, die nicht leicht war für ihn zu ertragen. Er stärkte ihn. Wie hat er ihn gestärkt? Hat er ihm Vitaminpillen gegeben oder ihm gesagt, komm, wir gehen mal ins Fitnesscenter? Nein, die Seele musste gestärkt werden. Wie hat er das getan? Durch Worte. Und er sagte zu ihm, fürchte dich nicht. Weil das war seine größte Gefahr. Das war sein größtes Problem, gegen Furcht standhalten zu können. stehen zu können, überwinden zu können, diesen Angriff von Furcht. Fürchte dich nicht. Und jetzt kommt eine Begründung, warum er Furcht überwinden kann. Denn die Hand meines Vaters Saul wird dich nicht finden. Und du wirst König über Israel werden. Und ich werde der Zweite nach dir sein. Und auch mein Vater Saul hat erkannt, dass es so ist. Wie wurde David gestärkt? Indem Jonathan etwas, was er verstanden hat über die Pläne Gottes für David, ihm erzählt hat. Er hat David gesagt, was Gott vorhat und was Gott tun wird über sein Leben. Und das hat David in dieser schwierigen Situation gestärkt. Das zweite Beispiel, es geht wieder um David. Das ist ein paar Jahre später. David war immer noch auf der Flucht. 1. Samuel 30, hatte schon ein paar Leute um sich herum, die mit ihm waren. Dann sind sie außer Haus gegangen oder haben das Lager dort verlassen und die Feinde sind eingefallen und haben das Lager Davids geplündert. Alle Frauen, alle Kinder, alles Vieh, alles haben sie geraubt, alles genommen. 1. Samuel 30, Vers 6. Und David war in großer Bedrängnis, denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert. Jeder war erbittert wegen seiner Söhne und Töchter. Also er hat ein doppeltes Problem gehabt. Erstmal dieser unglaubliche Verlust und dann seine eigenen Freunde wollen ihn steinigen. Das war eine schwierige Situation für ihn. Wann wurden wir das letzte Mal mit Steinigung bedroht? Es hat nur jemand uns ein bisschen lieblos angeschaut. Aber weil wir noch nicht so stark sind, hat das bei uns fast die gleichen Wirkungen wie bei David, wo sie drohen, ihn zu steinigen. Ja? Und ein Abgrund tut sich auf und wir stürzen ab ins Bodenlose. Und zu dieser Zeit, als das passiert ist, war Jonathan schon tot. Stell dir mal vor, er ist jetzt so alle, er ist so alleine, er ist so hilflos und so schwach. Und er sagt, Mensch, wenn doch nur Jonathan, mein Freund, noch am Leben wäre. Damals, vor ein paar Jahren, wie hat er mich gestärkt, als ich mitten in Ängsten war? Wie hat mir das gut getan? Der hat mich so aufgebaut. Der hat mich so kolossal ermutigt. Aber leider, der Junge ist tot. Keine Hoffnung auf irgendeine Ermutigung. Und dann kam der rettende Gedanke. Moment. Wie hat er mich ermutigt? Er hat von den Plänen Gottes über mein Leben gesprochen. Und zwar mit Freude und mit Zuversicht und mit Begeisterung. Es war nicht nur eine sachliche Information wie ein Wetterbericht. Ja? Der so steril vorgelesen wurde, sondern hey David, denk dran, es wird wirklich passieren, ich bin total begeistert, ich freue mich jetzt schon, es wird genau so kommen. Da waren Emotionen von Freude, von Dankbarkeit, von Zuversicht, waren da drin in diesen Worten. Und er sagte, eigentlich, was mich gestärkt hat, war nicht Jonathan, sondern war mit Glaube und Zuversicht die Pläne Gottes zu hören. Das ist eigentlich, was mich gestärkt hat. Okay, Jonathan ist nicht da, aber die Pläne sind noch da. Die Verheißungen sind noch da. Die Dinge, die Gott versprochen hat, sind immer noch da. Wie wäre es, wenn ich das einmal zu mir selber sagen würde? Hey, David, alter Junge. Im ersten Moment ein bisschen komisch. Ja, was hast du zu sagen? Und dann, es wird alles gut werden. Du kommst hier heile raus. Du wirst das nicht nur überleben. Du wirst König werden. Gott ist mit dir. Oh, das fühlt sich gut an. Der Verstand zweifelt, ob das nicht der Anfang vom Wahnsinn ist, wenn man zu sich selber redet. Aber das Herz sagt, es fühlt sich irgendwie gut an. Es kommt schon Ermutigung. Weiter so. Weiter so. Und das ist, was die Bibel sagt. Sprecht Gottes Wort zu euch selbst. Sprecht Gottes Wort zu euch selbst. Ich gebe euch noch ein anderes Beispiel. Ich sagte zwei, aber ich gebe noch eins gratis obendrauf. Psalm 43. Erster Teil ist Gebet, zweiter Teil ist wieder diese, wie man das immer nennen soll. Psalm 43, sende dein Licht und deine Wahrheit. Sie sollen mich leiten, mich bringen zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen. starkes Gebet. So, indem nämlich das Licht und die Wahrheit kommt, so werde ich kommen zum Altar Gottes, zum Gott meiner Jubelfreude. Nicht zum Gott meiner Bedrückung, zum Gott meiner Jubelfreude werde ich kommen. Das ist noch mehr als Freude. Zum Gott meiner Jubelfreude. Und ich werde dich preisen auf der Zither, Gott, mein Gott. So, das ist Gebet bis hierhin, ja? Er sagt, schick du mir das Licht, leuchte du mir heim, was immer das ist. Was bist du so aufgelöst, meine Seele? Der fängt tatsächlich an, mit seiner Seele zu reden. Was auch bedeutet, dass er nicht die Seele ist, sonst kann er nicht zu seiner Seele reden. Was bist du so aufgelöst, meine Seele, und was stöhnst du in mir? Ich habe die Seele gesagt, na logisch, guck dir doch mal um, siehst du nicht, was hier los ist? Das ist doch wohl Grund genug zu stöhnen. Aber er wollte eigentlich nicht von der Seele Informationen haben, er wollte nur mit ihr ins Gespräch kommen, um ihr dann ein paar neue Dinge zu geben. Harre auf Gott! Wer soll harren? Die Seele! Denn ich werde ihn noch preisen, das Heil meines Angesichts und meinen Gott. Er redet zu seiner Seele, sagt, wir werden Gott preisen. Du wirst es sehen, am Ende, es wird gut ausgehen. Gott hat uns nicht verlassen. Das ist nicht notwendig, weiter zu stöhnen. Warte nur auf den Herrn, Seele. Es wird kommen, wir werden ankommen beim Gott unserer Jubelfreude. Er redet tatsächlich zu seiner Seele. Es gibt eine ganze Reihe von Psalmen, wo dasselbe auch vorkommt. Ja. Und es ist immer gut ausgegangen. Nie ist einer in der Nervenklinik gelandet. Ja. Wir denken vielleicht, also zur eigenen Seele zu reden, das ist doch ein bisschen strange. Aber nach der Bibel ist es ein Weg der Ermutigung. Ein Weg ans Licht. Okay. Was geschieht genau? Wenn wir das Wort Gottes hören, die Bibel sagt, der Glaube kommt durch das Hören. Wir müssen hören. Wir müssen hören. Warum willst du eine Woche warten, bis du wieder hörst? Du kannst schon heute Abend zu Hause hören, das Wort. Du kannst morgen früh hören, indem du in deiner stillen Zeit das Volumen ein bisschen aufdrehst. Und statt irgendwie halb verschlafene, halb nicht zu Ende gebrachte Gebete in deinem Herzen murmelst, mach einmal deinen Mund auf und lass einmal das Wort Gottes herauskommen. Das muss nicht mega laut sein, aber es muss so laut sein, dass es hier wieder reinkommt. Ja? In dein eigenes Ohr. Der Glaube kommt durch das Hören. Ja? Und ich denke, besonders wenn wir Worte hören, auch heute gab es einige Sachen in den Liedern, die wir gesungen haben. Besonders wenn wir hören über Gottes große Willigkeit, uns Gutes zu tun. Das bringt Glauben. Weil dass Gott allmächtig ist und dass Gott könnte, wenn er wollte, das wissen wir sowieso alle. Ja? Und wir haben nur das Gefühl, ja, das weiß ich alles, aber wann lässt er davon mal ein bisschen was springen von seinen immensen Schätzen? Ja, das ist ja mein Problem. Ich weiß, er hat so viel, aber er rückt so wenig rüber. Ja, aber wenn ich im Wort sehe, da ist eine große Betonung von Gottes Willigkeit. Ja, das erzeugt mehr als zu hören, Gott kann. Ja, Gott will. Der in Not ist, der krank ist, der bedrückt ist, dem es schlecht geht, er muss hören, dass Gott will. Gott will, nicht nur er kann, er will. Hört mal hier, das ist ein so starkes Wort, Jeremia 32. Wir haben es so irgendwo vorhin gesungen. Ich werde einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich mich nicht von ihnen abwende, ihnen Gutes zu tun. Und ich werde meine Furcht in ihr Herz legen, damit sie nicht von mir weichen. Und jetzt achte mal drauf. Und ich werde meine Freude an ihnen haben, ihnen Gutes zu tun. Glaub mir, da ist ein gewaltiger Unterschied, ob du zu jemandem gehst, du bist in Not und sagen wir jetzt finanzielle Not, ja, und du weißt, der ist reich, ja, und irgendwie, weil du genügend drängelst und bettelst, ja, dann okay, gut, dann gibt er dir einen Fünfer. Ja? Aber sein Gesicht macht klar, bitte belästige ihn nicht nochmal. Ja? Gut, du hast den Fünfer, aber viel mehr wird es nicht werden. Ja? Aber was ist der Unterschied, wenn du siehst, mit großer Freude, mit großer Begeisterung gibt er dir das Geld. Er gibt das gerne, er gibt das willig, er muss dann nicht was überwinden, er muss nicht irgendwie sagen, naja, eigentlich ja nicht, aber gut, weil du so nervst. Sondern er gibt es wirklich von Herzen gerne. Du nimmst es mit ganz anderer Haltung, mit ganz anderer Dankbarkeit. Und dein Glaube ist groß, dass noch mehr kommen wird. Ist das so? Weil du siehst diese Freude. Das hat ihm gar nichts ausgemacht, ein paar Scheine rüber zu rücken. Das war ihm eine Freude. Hey, ich möchte ihm noch eine Freude machen. Ja? Du hast das Gefühl, du hilfst ihm noch, dass es ihm gut geht. Verstehst du? Du wirst kühn, wenn du die Willigkeit Gottes siehst. Du wirst kühn, wenn du die Willigkeit Gottes siehst. Ja? Wir können denken, oh ja, Gott könnte segnen. Aber aus irgendeinem Grunde bin ich immer die Ausnahme. Ja? Oder du sagst, ich komme und er freut sich schon, mich zu segnen. Er ist willig. Es ist ihm eine Freude, mir eine Freude zu machen. Dann ist ja alles prima, dann sind wir alle beide glücklich. Er beschenkt mich und macht mich froh und ich mache ihn froh, weil er mich froh machen kann. Da können wir doch Freuden-Ping-Pong spielen. Das kann doch noch ein bisschen hin und her gehen. Ja? Rechts, links, warum nicht? Wenn es Spaß macht. Er ist nicht genervt, er ist nicht unwillig. Er sagt nicht, ja, was willst du? Sondern er gibt gerne. In Jakobus 1 heißt es auch wieder, Gott, der gerne gibt jedermann. Und wenn wir solche Worte nehmen, ja, wir können uns Gott so gar nicht vorstellen, weil wir ihn negativ sehen und unwillig zu geben und irgendwie, wir müssen ihm fast den Arm umdrehen. Aber diese Worte erzeugen Glaube, sie ändern unser Bild über ihn. Verstehst du das? Wenn wir in diese Worte hineingehen, wenn wir das ihm bringen und sagen, ich lese das in deinem Wort, du willst es, du willst Gutes tun, das ist auf deinem Herzen. Du hast da keine Probleme mit. Jesus lehrte, der Vater weiß, was ihr bedürft. Er weiß das schon. Er hat es schon bereitgelegt. Wir sollen nur noch kommen. Er will uns Gutes tun. Er will uns segnen. So, dieses Beschäftigen mit dem Wort, Beschäftigen mit der Willigkeit Gottes, mit seinem Herzen, erzeugt Glaube in uns. Und jetzt kommt noch der letzte entscheidende Punkt. Die Schrift sagt, Glaube ohne Werke ist tot. Es müssen zu dem Glauben entsprechende Werke von unserer Seite dazukommen, damit der Glaube sozusagen zum Durchbruch, zur Vollendung kommt, damit wirklich unterm Strich etwas dabei rauskommt. Lass mich einmal folgendes Beispiel nennen. Dass es mit kleiner Abwandlung auch in der Bibel gibt. Gibt es irgendwie einen Schluck Wasser oder so? Stell dir einmal vor, Dankeschön. Stell dir einmal vor, jemand, der einen absolut überzeugenden, seriösen Eindruck auf dich macht, der kein Spinner ist, ja? Er sagt dir, du, ich habe absolut zuverlässige Informationen darüber, dass ausgerechnet auf deinem Grundstück irgendwo ein enormer Schatz verborgen ist. Das Grundstück gehört dir und nehmen wir an, die Rechtslage wäre so, ich weiß gar nicht, wie das in unserem Land ist, mit Schätzen, nehmen wir an, die Rechtslage wäre so, das Grundstück gehört dir, wenn du den Schatz findest, er ist deiner. Und du weißt, dieser Mann ist kein Spinner. Was würdest du tun? Würden wir sagen, ja, weißt du,
Wenn ich mal wieder durchs Erdbeerbeet gehe, werde ich mal ein paar Blätter hochheben und mich bücken und schau mal drunter? Nein, wenn wir wissen, dass das zuverlässig ist, was werden wir tun? Wir werden morgen uns beurlauben lassen auf der Arbeit. Wir nehmen unser ganzes Geld, was wir haben, leihen uns vielleicht noch vom Nachbarn und wir mieten uns einen Bagger. Na klar, warum kleckern, wenn wir glotzen können? Wir nehmen uns einen Bagger, der kostet viel Geld, viele Tausende von Mark pro Tag, macht aber nichts, weil innerhalb von wenigen Tagen haben wir bis in die tiefste Tiefe alles umgewendet und wir werden den Schatz haben. Und dann können wir mit Leichtigkeit den Bagger bezahlen und dann den Rest unseres Lebens uns gut gehen lassen. Wenn wir überzeugt sind, der Schatz ist da, wir setzen alles auf eine Karte, wir geben unser letztes Geld, wir leihen uns Geld, um den Bagger zu kriegen und mit dem Bagger kriegen wir den Schatz. Macht das Sinn? Ja? Genau. Und das ist, was Jesus sagt. Ein Mann findet auf einem Acker einen Schatz. Und was tut er? Er geht hin, er verkauft alles, was er hat, um diesen einen Acker zu kaufen. Um an den Schatz zu kommen. Gehört der Acker ihm? Gehört der Schatz ihm? Er setzt alles auf eine Karte. Und jetzt die Anwendung. Wenn wir lesen, da ist ein Gott der Jubelfreude. Wenn wir lesen, da ist ein Gott, der uns Gutes tun will, der uns ermutigen will, der uns mit Wertschätzung, mit Liebe, mit Annahme, mit guten, heilsamen Worten aufbauen will, der uns Hoffnung geben will. Wenn wir das lesen, wir können uns erinnern, hey, ich habe mindestens als Vorgeschmack, als Angeld, ich habe irgendwann im Laufe meines Christseins so etwas schon mal erlebt. Da ist schon mal der Himmel aufgegangen. Und ich bin sicher, alle, die ihr hier dem Herrn gehört, ihr habt mindestens einmal so etwas erlebt. Der Himmel ging auf und etwas kam auf dich, dass du so überströmend gesegnet wurdest, dass du dachtest, Herr, lass gut sein, besuche jetzt meinen Nachbarn. Ich kann es kaum noch verkraften. Ja? Und dann liest du solche Schriftstellen mit völlig anderem Auge. Mit völlig anderem Auge. Du weißt, es ist buchstäblich. Wir laben uns, er sättigt uns, er tränkt uns. Das alles sind Realitäten auf einmal. Und Gott gibt diesen Vorgeschmack, damit dann, wenn dein Glaube wach wird, du alles auf eine Karte setzt. Und du machst wie der Mann mit dem Acker. Du sagst, okay, ich hab's gekostet. Ich brauche jetzt mehr davon. Das ist das Wirkliche. Das ist die Sache, die wirklich etwas wert ist in diesem Leben. Und deswegen ändere ich meine Prioritäten. Deswegen wird das Wichtigste für mich jetzt das Wichtigste. Und ich räume alles andere beiseite und mache Raum für ihn. Und ich sage, mir ist es egal, wenn es 5 Jahre dauert und wenn es 10 Jahre dauert, ich werde alles daran setzen, diesen Weg auf den Berg des Herrn zu finden, diesen Weg in die Gegenwart Gottes zu finden. Mir ist egal, wie lange das dauert. Ich habe es geschmeckt, ich weiß, es ist real und jetzt ändere ich meine Prioritäten. Ich will nicht nur, dass Gott ab und zu den Vorhang beiseite tut und irgendwie ein Strahl vom Himmel in mein Leben fällt. Ich will dort wohnen. Und ich werde einer, der weiß, was er will, der seine Prioritäten völlig umgestellt hat und die Hoffnung des zukünftigen Schatzes motiviert mich, mit Ausdauer dran zu bleiben. Das ist, was Gott tun möchte. Dazu möchte er uns herausfordern, ja? Dass wir ihn suchen. Und dass wir sagen, mit Ersatz kann ich mich nicht mehr zufrieden geben. Ich habe das Echte geschmeckt. Ich kann mich mit einem billigen Ersatz nicht mehr zufrieden geben. Ich will das nicht mehr. Ich will das Echte. Zumal alle Ersatzstoffe irgendwelche unangenehmen Nebenwirkungen haben. Du wirst dick, kriegst ein schlechtes Gewissen oder irgendwelche Dinge. Ja, alles unangenehme Folgen, ja.
und unser Herz wird immer härter und immer weniger empfänglich für Gott. Es gibt eine Menge Nebenwirkungen mit den Tröstern dieser Welt. Und wenn ich meine Prioritäten geändert und geordnet habe, ich wende mich ab von dem, was bisher mir ausreichend war. Ich sage, hey, ich bin für was anderes gemacht. Ich bin gemacht für den Himmel. Ich bin gemacht für himmlische Vergnügungen. Und ich werde Gott suchen von ganzem Herzen. Nicht nur so mal, wie es passt, hier und da mal alle paar Tage, 5 Minuten. Ich werde anfangen, Gott zu suchen. Selbst wenn ich überhaupt keine Ahnung habe, was es bedeutet, Gott zu suchen. Aber ich bin schon entschieden, ich will das haben. Und das ist, wovon die Bibel spricht. Hiob 22. Wenn du umkehrst zum Allmächtigen, wirst du wieder aufgebaut. Wow. Hältst du Unrecht fern von deinem Zelt? Wirf in den Staub das Golderz und in den Kies der Bäche dein Gold aus Ophir. Das war das feinste, reinste Gold, was wir hatten damals, das Gold aus Ophir. Wirf es in den Staub, schmeiß es in die Bäche. Mit anderen Worten, es ist nichts. Was bedeutet das? So wird der Allmächtige dir dein Golderz und erlesenes Silber sein. Wir können nicht den Ersatz haben und denken, obendrauf bekommen wir dann noch das Original. Das ist absolut eindeutig in der Bibel, dass das nirgendwo funktionieren kann. Ja? Sondern es ist immer ein Abkehren von dem, was wir erkannt haben, was ein Imitat ist. Sogar wenn unser Verstand sagt, ja, das Neue habe ich ja noch nicht. Jetzt werfe ich das, was bis jetzt wichtig war, mir weg. Dann habe ich ja überhaupt nichts mehr. Aber das ist Glaube. Das ist Glaube. Ich habe das Wort gehört. Suche mich von ganzem Herzen. Du wirst mich finden. Und ich werde dich sättigen. Ich werde dich beschütten. Ich werde dir alles geben, was du brauchst. Und Glaube bedeutet, ich schmeiße das Imitat weg, drehe mich um und ich fange an, ihn zu suchen. Mit einer Entschlossenheit, die nicht mehr bereit ist, aufzugeben. Das ist nicht etwas, was man versucht einmal zu tun. Das ist nicht irgendwie ein Ding, was man mal 3 Tage probiert oder so. Sondern wir setzen alles auf eine Karte. Und wenn wir das, was bis jetzt wichtig war, beiseite lassen, was bis jetzt unsere Sicherheit, unsere Befriedigung, unsere Erfüllung war, wenn wir das beiseite lassen, dann wird der Allmächtige dir dein Golderz und erlesenes Silber sein. Denn dann wirst du am Allmächtigen deine Lust haben und zu Gott dein Gesicht erheben. Dann. Wenn wir den falschen Tröstern, den Götzen, den Imitaten den Rücken kehren und sagen, nichts mehr davon. Ich habe das Original geschmeckt, den Himmel. Und ich will mehr davon haben. Ich will diese Nähe, diese Gemeinschaft, ich will es haben. Und während ich jetzt hier dieses Wort bringe, ich weiß es, der Heilige Geist erinnert etliche von euch daran, dass ihr einmal heilige Ekstase erlebt habt, dass ihr etwas erlebt habt, was man nicht anders beschreiben kann, als absolut pures himmlisches Vergnügen ohne Nebenwirkungen. Und er sagt, das war nicht ein seltener Segnungstag, den du einmal gehabt hast, und wenn du hübsch brav bist, wird irgendwann in weiter Zukunft vielleicht in den nächsten Jahrzehnten ein zweiter solcher Tag kommen. Vielleicht sogar ein dritter. Kommt drauf an, wie brav du bist. So ist nicht Gott. Er gibt ein Angeld und das nächste wird nicht kommen auf dieselbe Art und Weise wie vorher. Als wir Gott geschmeckt haben, es war nicht, weil unser Herz völlig auf ihn ausgerichtet war. Es war mehr zufällig. Wir sind da mehr reingestolpert. Wir wussten selber nicht, wie wir plötzlich auf diese Goldmine gekommen sind. Ja? Das war doch nicht, weil wir gefastet haben, weil wir geschrien haben, weil wir gesucht haben, weil wir alles andere beiseite gelassen haben. Es war mitten in den Trubel auf einmal, Gott hat uns überrascht. Und danach wird es nicht wieder so sein, sondern Gott ruft uns. Das, was bis jetzt für uns Gold war, das, was bis jetzt für uns wichtig war, es wegzuwerfen, in den Bach zu schütten. Es heißt, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und je nachdem, was wir für wichtig erachten, danach zieht es unser Herz. Wenn da Dinge sind, göttliche, himmlische Dinge, die uns wichtig sind, unser Herz zieht es dorthin. Und wir müssen uns nicht überwinden und was abschneiden und irgendwelche starken Sehnsüchte irgendwie überwinden, sondern da zieht uns etwas Neues, da zieht uns etwas. Und für die Kämpfe, die vor uns sind, für die Durchbrüche, auch für das Durchstehen von Schwierigkeiten, die vor uns liegen, persönlich, aber auch als Volk Gottes, wir brauchen eine Stärkung vom Herrn. Als Elia 40 Tage rennen musste, was war? Der Engel kam und hat gesagt, iss. Und als er gegessen hatte, dann konnte er marschieren, dann konnte er rennen, schneller als die besten Pferde von König Ahab. Und der hat keine lahmen Gäule gehabt. Und Elia konnte schneller rennen als diese Pferde, weil er vom Himmel gestärkt war. Und Gott möchte himmlische Stärkung austeilen, damit wir danach stehen können, damit wir danach unser Land fest behaupten und verteidigen können und siegreich gegen den Ansturm des Feindes sein können. Und es kommen Kämpfe. Und Gott bietet uns an, jedem Einzelnen. Er will uns stark machen durch sich selbst. Vater, nur du alleine weißt, was die Zukunft bringt. Aber was immer die Schlachten sein mögen, was immer die Herausforderung sein mag, deine Stärkung will uns ausrüsten, stark in dir zu sein und widrigen Umständen entgegenzustehen, fest zu bleiben, unerschütterlich zu sein, nicht solche zu sein, die mal rechts gehen, mal links gehen, mal dies versuchen, mal das versuchen, mal jene Schiene laufen, mal jenen Trick probieren, mal irgendwie dort der christlichen Masse folgen und dann machen sie alle Linksschwenk und andersrum und dann rennen wir einfach hinterher, sondern wir werden nicht mehr laufen, wo alle anderen laufen, sondern wir laufen in deiner Bahn. Wir gehören dir. Wir werden vom Himmel geleitet. Und wir werden diesen Ort der Sättigung finden. Und Herr, ich bete, dass dein Heiliger Geist uns absolut wach macht. Und uns klar zeigt, was ist schon dran an den Vergnügungen, an den Dingen dieser Welt, die sich zwar schön anfühlen, aber die so viel kaputt machen, die unser Herz so schwer machen und so unfähig und unwillig machen, uns dir entgegenzustrecken. Du sagst, wir sollen uns hüten davor, dass unsere Herzen nicht beschwert werden mit den ganzen Lebenssorgen und mit Essen und Trinken und all diesen Dingen und Vergnügungen dieser Welt, die hineinkommen und unser Herz so schwer machen, dass es nicht mehr sich nach oben wenden kann, dass es nicht mehr hochschauen kann, dass es nicht mehr die Langzeitperspektive des Himmels sehen kann. Komm, Heiliger Geist, komm, öffne uns die Augen, dass es um mehr geht als nur, wir wollen uns ein bisschen wohlfühlen, wir wollen irgendwie ein bisschen es schön haben, wir wollen irgendwie ein bisschen Komfort haben, ein bisschen Bequemlichkeit. Herr, es geht hier um dein Reich. Es geht um eine Manifestation deiner Herrlichkeit, wie du sie angefangen hast auszugießen in Amerika, in Kanada, wie es in Asien der Fall ist. Gott, Hilf uns, dass wir hier nicht auf unserer Insel versauern. Hilf uns, dass wir hier nicht meinen, das ist das Maß deiner Wirksamkeit in der Welt. Hilf uns zu begreifen, dass an anderen Orten, wo Menschen den gleichen Weg gegangen sind, wo Menschen ihr Gold in den Bach gekippt haben und wo sie angefangen haben zu suchen, zu forschen, zu graben und Prioritäten zu setzen in den letzten Jahren, wo sie mit dem Geschenk der Salbung des Heiligen Geistes ganz anders umgegangen sind als wir. Und heute, 5, 6 Jahre später, deine Herrlichkeit fängt an zu kommen, Herr. Fängt an, sich zu offenbaren mit gewaltigen Demonstrationen deiner Macht, Herr. Wir danken dir, was wir sehen können, was wir hören können, was wir vernehmen können, was dort geschieht. Und wir sagen, es ist kein Feind zu stark hier in Deutschland. Es ist kein Unglaube zu mächtig. Es ist keine Lüge zu bedrückend. Es ist kein Widerstand zu massiv. Du bist hier der Gleiche. Du hast uns hier dein Wort gegeben. Du hast gesagt, hier können wir dich suchen. Und an Orten der Dürre können wir gesättigt werden. Und danke dafür, dass wir an diesem Ort der Dürre sind. Danke, dass wir hier sind in Berlin, wo sich fast nichts rührt. Aber du bist lebendig. Du bist aktiv. Du lädst uns ein. Du sagst, kommt, kommt höher, kommt höher, kommt näher, kommt an mein Herz, kommt, sucht mich. Schmeißt weg, was euch nur behindert. Werft von euch, was nur Ballast ist. Seht die Dinge, wie ich sie sehe. Stimmt mit mir überein. Und kommt, kommt, kommt.